Sie hören KDZ im Dialog. Den Podcast des KDZ, Zentrum für Verwaltungsforschung. Wir bieten Einblicke und Hintergründe in die öffentliche Verwaltung und versuchen sie Ihnen verständlich und spannend zu erklären.
Die Salzburger Gemeinde Elixhausen führt erneut das Bonitätsranking der Top 250 Gemeinden Österreichs an. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von KDZ im Dialog. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören oder neu zu uns gestoßen sind. Mein Name ist Siegfried Fritz und ich spreche heute mit Peter Biewald über das Top 250 Bonitätsranking 2025. Peter Biewald ist Geschäftsführer des KDZ und erstellt seit 2012 federführend das Top 250 Bonitätsranking und wird uns Einblick in die Ergebnisse und Hintergründe des heurigen Rankings geben. Da Peter und ich seit Jahren zusammenarbeiten, sind wir bei du. Hallo Peter, du bist zwar schon öfter zu Gast unseres Podcasts gewesen, dennoch darf ich dich bitten, kurz etwas zu deiner Person zu sagen und dich kurz vorzustellen.
Ja, mich Sie auch, also alle Zuhörer, Hörenden sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Peter Biewald, bin Geschäftsführer vom KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung seit 33 Jahren im KDZ tätig. Ja, und bin einer der Erfinder des KDZ-Quicktests vor über 25 Jahren und freue mich, dass wir heute wieder über das Bonitätsranking sprechen können.
Der KDZ-Quicktest ist ja die Grundlage des Bonitätsrankings. Darauf kommen wir natürlich noch zu sprechen. Noch einmal ganz kurz zurückblickend. Vor rund einem Jahr sind wir schon einmal zusammengesessen und haben über das Ranking 2024 gesprochen, damit auch alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worüber wir sprechen. Kannst du bitte ganz kurz zusammenfassen, was das Top 250 Bonitätsranking eigentlich ist?
Ja, das Bonitätsranking zeigt die 250 besten Gemeinden, und zwar die Gemeinden mit den besten Werten auf Basis des KDZ-Quicktest. Mhm. Das ist ein Kennzahlenset, das den Gemeindehaushalt aus vier Perspektiven betrachtet. Einerseits die Ertragskraft, das heißt, wie viel bleibt in der operativen Gebarung über, wichtig für Investitionen und für Darlehenstilgungen. Zweitens aus der Blickrichtung der Eigenfinanzierungskraft, das heißt, wie weit können die Gemeinden den laufenden Betrieb und die Investitionen mit eigenen Mitteln finanzieren. Dann haben wir noch die Verschuldung als Betrachtungsbereich, wo wir uns anschauen, wie lange die Gemeinden brauchen, um die Schulden zu tilgen und wie viel Prozent von den Abgaben in den Schuldendienst fließen. Und schließlich geht es um die finanzielle Leistungsfähigkeit. Es ist die freie Finanzspitze. Das heißt, wie weit bleibt den Gemeinden nach Zahlung der Tilgungen noch Geld über, um Investitionen, neue Projekte zu finanzieren?
Also diese Kennzahlen sind klar. Woher kommen jetzt die Daten für die Kennzahlen und wie wird das dann zu einem Ranking zusammengefasst?
Ja, die Datenquellen, das sind die Gemeindehaushaltsdaten, die wir von der Statistik Austria beziehen. Also das sind die Daten der Gemeinden, die wir hier verwenden. Was auch wichtig ist, wir verwenden immer die letzten drei Jahre verfügbaren. Das ist aktuell im Ranking 21, 22, 23 und machen aus denen einen Durchschnitt. Dadurch können Ausreißer ein bisschen ausgeglichen werden. Und das ist uns wichtig, weil wir wissen, bei jeder Kennzahl kann es Ausreißer geben. Und wir empfehlen deshalb auch immer Mehrjahresbetrachtungen und machen das beim Bonitätsranking mit einer Dreijahresbetrachtung.
Also ein Ausreißer heißt beispielsweise, wenn eine Gemeinde in einem Jahr sehr viel investiert hat, dann sind es ja andere Daten.
Oder zum Beispiel außerordentlich Darlehen tilgt. Ja. Das sind Ausreißer.
Okay, und jetzt gibt es das Bonitätsranking, ich habe es eingangs schon erwähnt, seit 2012. Warum ist das Bonitätsranking für die österreichischen Gemeinden so wichtig?
Ja, weil es eine Positionsbestimmung gibt, generell. Und zwar, das zeigt auf, wo die Gemeinde hier liegt, ob, ich sage mal, die finanzielle Leistungsfähigkeit eine sehr gute ist, eine durchschnittliche oder eine unterdurchschnittliche. Und mit dieser Positionsbestimmung kann man in der Steuerung des Gemeindehaushalts auch Schwerpunkte setzen. Das heißt, wohin will man? Was muss man da verändern, um auch bessere Kennzahlenwerte zu haben? Eine Kennzahl ist so die Zuspitzung. Das heißt, sie verdichtet eine bestimmte Aussage und das heißt, insgesamt haben wir mit dem KDZ-Quicktest eine Aussage zur finanziellen Leistungsfähigkeit unterteilt, halt in Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, Verschuldung und Spielraum über die freie Finanzspitze für zusätzliche Projekte.
2024 war die Salzburger Gemeinde Elixhausen am Platz 1 und auch dienten am Hochkönig als Salzburger Gemeinde auf Platz 2. Die Gemeinde Niederndorf aus Tirol auf Platz 3. Heuer ist Elixhausen wieder Erster. Wer komplettiert das Podium heuer?
Ja, Zweiter ist heuer die Gemeinde Hernstein aus Niederösterreich und Dritter die Gemeinde Babersdorf, ebenfalls aus Niederösterreich.
Okay. Warum belegen heuer genau diese Gemeinden die ersten drei Plätze und warum ist Dinten und Niederndorf nicht mehr dabei?
Naja, es ist ganz einfach. Also es ist nicht ganz einfach. Wenn ich jetzt mit Babersdorf beginne, ist das insofern eine interessante Gemeinde, weil die nur 150 Einwohner hat.
Okay.
Das heißt, 150 Einwohner, sie bekommt nur für diese 150 Einwohner Ertragsanteile. Sie hat trotzdem natürlich ein Gemeindeamt und andere kommunale Gebäude. Und da ist die Frage, warum sie so weit vorne platziert ist, ist, dass sie relativ hohe Einnahmen hat. Und zwar Einnahmen nicht aus eigenen Steuern, sondern aus Mieterlösen. Und wenn man da ein bisschen nachschaut, dann sieht man, dass Babersdorf die Besonderheit hat, dass sie zwei Windparks hat. Also das heißt, wo professionell mit Windrädern Energie betrieben wird, nicht durch die Gemeinde, sondern durch ein professionelles Unternehmen. Aber die Gemeinde erzielt dadurch relativ hohe Erlöse aus diesen beiden Windparks und hat sehr viele Windräder auf 100 Einwohner.
Ja. Okay, und gibt es auch eine Besonderheit für die andere Gemeinde?
Ja, für Hernstein. Hernstein hat zwar relativ geringe Einnahmen, hat aber auch sehr geringe Ausgaben. Mhm. Und was ja auch wichtig ist, was eine Gemeinsamkeit mit Elixhausen ist, wobei bei Elixhausen kommt natürlich noch dazu, neben den, ich sage einmal, nicht vorhandenen Schulden, auch dass sie im Speckgürtel von der Stadt Salzburg hier angesiedelt ist und hier natürlich auch von der Infrastruktur der Stadt Salzburg mit profitiert. Das soll allerdings nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Haushaltssituation da irgendwie in einer Weise schmälern. Elixhausen ist trotz allem top. Und bei Hernstein, aber auch bei Babersdorf kommt es so, dass die Gemeinden keine Schulden haben. Und Gemeinden, die keine oder geringe Schulden haben, haben natürlich einen Vorteil.
Natürlich, ja.
Weil die Verschuldungsdauer, eine geringe ist, häufig gegen Null geht. Also diese drei Gemeinden haben auch in der Regel mehr liquide Mittel am Ende 23 gehabt, als sie Schulden haben. Ne? Also das heißt, sie haben einen Cash-Überschuss, auch nach Abzug der Schulden. Und sie haben natürlich dadurch auch keine Tilgungsverpflichtungen und damit eine bessere freie Finanzspitze.
Und gab es besondere Ereignisse, warum jetzt die Vorjahres-Zweiten und Dritten, also Dinten am Hochkönig und Niederndorf, nicht mehr so weit vorn sind? Oder sind die eh auch nach wie vor?
Ja, es ist wie bei jedem knappen Marathon. Man wird einmal Dritter, wie Niederndorf im letzten Jahr, und heuer ist man Vierter.
Okay.
Also da gibt es gar keine Begründung. Da war man im, sagen wir, im Hundertstel Sekundenbereich langsamer. Diesmal oder langsamer, halt nicht so schnell. Ja, ja. Und Dinten ist Zwölfter. Also ja, das ist auch in einer Schwankungsbreite.
Ja, ja.
Also Dinten hat möglicherweise mehr investiert in dem Jahr. Das schlägt sich natürlich bei der Eigenfinanzierungshaft ein bisschen nieder. Aber es kann heißen, dass Dinten im nächsten Jahr wiederkommt.
Das KDZ informiert alle Gemeinden über ihre Platzierung. Wir wollen jedoch auch sicher gehen, dass Sie aus der entsprechenden Gemeinde kommen. Senden Sie uns daher eine E-Mail von Ihrer Gemeinde-E-Mail-Adresse und wir antworten mit der Platzierung Ihrer Gemeinde im Ranking.
Gibt es noch andere Gründe für diese Bestplatzierung der Gemeinden oder gibt es ein Muster an Bestplatzierungen?
Also was mein Muster ist, dass ich sage mal, in der Regel die Top 50 Gemeinden sehr geringe bis keine Schulden haben und eine gute Ertragskraft. Und eine gute Ertragskraft ermöglicht, dass man die Investitionen in hohem Maße mit eigenen Mitteln finanziert. Ja? Und wenn man wenig Schulden hat, natürlich auch eine ausreichende, voll positive und hochpositive freie Finanzspitze. Also diese beiden Aspekte, Ertragskraft, das heißt der möglichst hohen Saldo 1, Überschuss der operativen Gebarung und geringe Verschuldung, ne? Die spielen da zusammen.
Darf man noch einen Blick auf das 2024er Ranking, wenn du das vergleichst mit dem 2025er Ranking, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die feststellbar sind? Es hat sich ja doch einiges bei den Gemeindefinanzen getan in den letzten
Jahren. Also wir haben jetzt diesmal einen Mix von den Jahren her. 2021 war nach der Pandemie oder das zweite Pandemiejahr, wo es erstens den wirtschaftlichen Aufschwung wiedergegeben hat. Also die Ertragsanteile, der Verlust wurde kompensiert aus dem Jahr 20 und es hat sehr viele Förderungen gegeben. Also 2022 war wirtschaftlich für die Gemeinde schon 2021 ein gutes Jahr, 2022 überhaupt, das war das beste Jahr seit 2019 und auch davor, weil die Ertragsanteile enorm um 14% gestiegen sind und noch immer Förderungen geflossen sind. Ja, und 2023 ist das erste Jahr danach, wo erstens einmal die Ertragsanteile rückläufig waren und die Inflation erstmals gewirkt hat. Und das sieht man auch. Das heißt, viele Gemeinden, die unter den Top 250 sind, was ich so ab der Platzierung 100, die haben im Jahr 2023 dann nur mehr eine 2 bis 3. Aber die guten Werte 21 und 22 haben ausgereicht, um sie weiterhin unter den Top 250 zu halten. Man sieht auch, die Eintrittsschwelle hat sich ein bisschen reduziert, weil es beim letzten Ranking mit 1,8 einer Durchschnittsnote waren wir unter den Top 250, hat man jetzt nur mehr 1,9 gebraucht. Ne? Und das wird sich weiter nach unten schieben, weil jetzt kommt im nächsten Jahr 24 dazu. Das ist ähnlich schlecht wie 23 und 25, das möglicherweise noch schlechter ist.
Also ein eindeutiger Trend, der sich aus den Ergebnissen natürlich ableiten lässt. Gibt es noch weitere Auffälligkeiten, die im Heuring-Ranking festzustellen sind?
Naja, wir haben wie immer einige Neueinsteiger, die teilweise sehr weit auch nach vorstürmen, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ja, ne? Wir haben auch einige starke Verbesserungen. Verschiebungen sonst gibt es weniger. Wie gesagt, die Auffälligkeiten habe ich hier schon gesagt.
Ja. Warum sind diese Neueinsteiger so interessant? Die haben auf einmal ein ganz gutes Jahr und kommen dadurch im Ranking vor? Oder?
Naja, wenn man sich anschaut, so einer der merkenswerten Neueinsteiger ist auf Platz 17 die Gemeinde Blindenmarkt in Niederösterreich, die neu eingestiegen ist und um 286 Plätze verbessert hat. Und wenn man sich jetzt den Haushalt anschaut, dann ist Blindenmarkt nicht wieder zurückgekommen. Also Blindenmarkt hat jetzt nicht im Jahr 2020 ein sehr schlechtes Jahr gehabt. Sie haben ein schlechtes Jahr gehabt. Ne? Aber sie haben 21, 22, 23 doch merkliche Verbesserungen. Und wenn man genauer nachschaut, sieht man es bei den gemeindeeigenen Steuern, die in diesen Jahren doch um einiges höher waren als in den Jahren 20, aber auch 19 und 18. Ne? Und das heißt, da dürfte es von der Wirtschaftsstruktur eine Weiterentwicklung gegeben haben, sodass die Gemeinde hier sich doch von der Einnahmenseite her wesentlich verbessern konnte.
Jetzt weiß ich nicht, wo Blindenmarkt genau liegt, sagt man nichts, aber...
An der Westautobahn.
An der Westautobahn, okay. Ja. Aber was man schon sieht, wenn man das Top 250 Ranking anschaut und vor allem, wenn man die Top 3 anschaut, dass unter den Top 3 zwei niederösterreichische Gemeinden sind und in den Top 250 ja auch sehr viele niederösterreichische Gemeinden. Sind die jetzt bonitätsstärker grundsätzlich oder ist das eine Besonderheit des Rankings?
Also grundsätzlich hat Niederösterreich die meisten Gemeinden. Über 540, das heißt ein Viertel der österreichischen Gemeinden ist Niederösterreich. Das heißt, aus dem heraus kann einer der Gründe sein, dass sie häufiger vorkommen. Es ist aber nicht nur der Grund, also Niederösterreich hat 15% der Gemeinden, der niederösterreichischen sind unter den Top 200. 15% sind 75, fast 80. Ne? Unter den Top 200. Da ist nur Salzburg. Nur von Salzburg werden sie übertroffen. Also in Salzburg sind es fast 30% der Gemeinden, die unter den Top 200. Das haben wir in der Public-Sonderausgabe auch sehr schön in einem Artikel beschrieben. Was für Niederösterreich hier spricht, ist, dass sie relativ geringe Ausgaben haben. Und zwar im Personal- und im Sachausgabenbereich, ne, im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Und dass sie bei den Transfers, auch wenn es da eine sehr starke Dynamik gibt, eine überdurchschnittliche, also Sozialhilfe- und Krankenanstaltenumlage, dass sie hier im Mittelfeld liegen. Zwar nicht geringe haben, aber im Mittelfeld. Und der Grund ist, weil halt in Niederösterreich seit 20 Jahren die Landesumlage abgeschafft ist.
Wir haben jetzt schon auch einige strukturelle Unterschiede herausgehört. Ist die Einwohnerzahl, also die Größe der Gemeinde, auch wesentlich?
Also wir sehen es auch wieder beim Vergleich, also den wir im Public dann veröffentlicht haben. Da sehen wir natürlich schon, dass insbesondere die kleinsten Gemeinden, also bis 1.000 Einwohner und die größten Gemeinden, ob 10.000, vor allem ab 20.000, eher schlechtere Werte haben. Das ist allerdings, ich sage mal, bei den Ganzen strukturell bedingt, dass sie halt auch über wenige Einnahmenpotenziale verfügen, mit Ausnahme, sie sind Tourismusgemeinden, aber wenn sie keine Tourismusgemeinden sind, dann haben sie wieder hohe Ausgaben.
Ne? Ja, oder sie haben Windkraftwerke.
Ja,
ne?
Ja, gut, dann sind sie wieder gut. aber wenn sie eher schlechter sind. Und bei den Großen ist es so, warum sie tendenziell häufiger unter den Schlechteren sind, weil sie doch häufiger zentralörtliche Aufgaben haben, die jedenfalls von den Nachbargemeinden unzureichend mitfinanziert werden und im Finanzausgleich scheinbar nicht ausreichend abgedeckt werden. Sonst ist die Lage insofern natürlich interessant, wenn es eine sogenannte Gunstlage ist. Ne? Das heißt, wenn ich aufgrund der Lage an einem, ich sage mal, an einer Verkehrsachse, Westautobahn, Weststrecke, aber auch Südautobahn, jedenfalls bis zum Semmering, wenn man es jetzt vom Osten her sieht, wenn man in den Westen schaut, Inntalautobahn zum Beispiel, dass ich hier, aber auch Salzburg, hier die große Region und um Salzburgstadt herum, dass hier natürlich also auch Gunstlagen gibt, die dazu führen, dass ich über hohe Einnahmen verfügen kann. Ne? Und letztlich dann mit der hohen Wirtschaftskraft auch gegeben ist. Ne?
Natürlich, natürlich. Ja, da lohnt sich mit Sicherheit. Es gibt vom Gemeindemagazin Public den sogenannten Gemeindeatlas, wo alle Top 250 Gemeinden eingezeichnet sind. Da lässt sich diese Lage mit Sicherheit ganz gut beurteilen. Du hast vorhin angesprochen, dass sich die Umlagen dynamisch entwickeln. Das hört man auch überall, dass die eine große finanzielle Last für die Gemeinden sind. Inwiefern spiegelt sich diese Dynamik im Ranking wieder?
Naja, also wir wissen seit Jahren, und das ist jetzt in der aktuellen Gemeindefinanzprognose, aber auch in dem Gemeindefinanzen 2025 in unserem jährlichen Heft zu den Gemeindefinanzen wieder bestätigt worden, dass Kärnten und Oberösterreich die höchsten Umlagen an das Land zahlen und auch den höchsten negativen Saldo haben. Das heißt, wesentlich weniger bekommen, als sie da ins Land zahlen. Und wir sehen es immer, dass Kärnten aus diesem Grund, also die Kärntner Gemeinden, hohe Umlagen, aber auch strukturelle Probleme, zum Beispiel eher stagnierende, langsam wachsende Bevölkerungszahl, dass diese hier eine geringere finanzielle Leistungsfähigkeit haben. Das zeigt sich ein bisschen auch in Oberösterreich. Also Oberösterreich hat sich zwar jetzt in Summe die letzten Jahre, bevor jetzt die Einnahmen-Ausgabenschere eingetreten ist, ich sage mal, ein bisschen stabilisiert von den Abgangsgemeinden, aber hat noch immer eine durchschnittliche Stabilität. Und wenn man es in Oberösterreich sieht, ich darf das nur an einer Zahl sagen, wenn von den Gemeindeantragsanteilen, also denen Mitteln, die im Finanzausgleich den Gemeinden zur Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge zur Verfügung gestellt werden, in Oberösterreich 75% durch Umlagen abgeschöpft werden, dann bleibt wenig über, die Daseinsvorsorge zu finanzieren. Und jede Gemeinde hat nicht das Privileg, über genug Kommunalsteuer zu verfügen. Also da läuft was im landesinternen Finanzausgleich auch falsch.
Du hast angesprochen Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich. Wie schaut es in den anderen Bundesländern aus? Über den Westen haben wir noch gar nicht gesprochen.
Der Westen liegt tendenziell immer besser, wenn man historische Vergleiche sich anschaut. Vor allem trifft es Salzburg zu. Also Salzburg hat jetzt auch in der Krise, in der Finanzkrise und Haushaltskrise, haben die Salzburger Gemeinden noch immer einen durchschnittlichen Überschuss der operativen Gebarung mit 10%, der weit über den anderen österreichischen Bundesländern liegt. Und das ist in Salzburg einmal begründet, Punkt 1, dass sie höhere Einnahmen haben, einerseits aus dem Finanzausgleich, weil halt das Steueraufkommen in den westlichen Bundesländern höher ist und damit die Ertragsanteile, aber auch die eigenen Steuern aufgrund der Wirtschaftskraft im Zentralraum Salzburg. Und die Ausgaben zwar auch höher sind, aber nicht so viel höher, wie die Einnahmen höher sind. Das heißt, da bleibt mehr Spielraum über. Die Salzburger Gemeinden deshalb sehr, sehr gut positioniert. Das trifft teilweise auch auf Tirol zu, weil dort ähnliche Merkmale sind, höhere Einnahmen, gute Wirtschaftslage, auch gute Tourismusregionen. Und das sollte auch auf Vorarlberg zutreffen. Nur in Vorarlberg kommt dann als Gegentrend zu den hohen Einnahmen aufgrund der Wirtschaftskraft dann auch das Faktum der hohen Ausgaben. Vorarlberg liegt sehr nahe der Schweiz. Ne? Gibt es keinen Berg mehr dazwischen, was Tirol noch hat mit Nahlberg, hat Vorarlberg dann nicht mehr zur Schweiz und damit drückt auch das höhere Lohnniveau und das Preisniveau der Schweiz nach Vorarlberg hinein. Und das sieht man bei den Personalkosten, die höher sind, um konkurrenzfähig zu sein. Aber das sieht man auch bei den Immobilienpreisen und damit letztlich auch bei den Baupreisen. Dann kommt in Vorarlberg noch dazu, dass sie neben der gemeinsamen Finanzierung über den Sozialfonds, zum Beispiel der Sozialhilfe, mit dem Land, auch seit vielen Jahren mit dem Land, ein doch sehr umfassendes und gutes ÖPNV- und Regionalverkehrsnetz betreiben mit dem Stadt- und Landbus. Und auch das kostet die Gemeinden. Also da haben wir da mal unterschiedliche Entwicklungen, aber ich gehe also nicht drängend mehr Einnahmen, die die Salzburger nutzen können, auch zu einer stärkeren Ertragskraft. Das allerdings dann in Vorarlberg wieder kippt und man sieht es auch bei der Analyse des Gemeinderankings in Public, gibt es in der Sonderausgabe, dass die Vorarlberger da nicht so gut dastehen, die Gemeinden. Den Süden haben wir uns angeschaut mit Kärnten, aber auch der Steiermark geht es nicht gut.
Okay.
Bei der Steiermark ist es teilweise auch strukturell, wenn man dort Regionen, die eher stagnieren, wenn man die Obersteiermark trägt, und dann haben wir Regionen um Raum Graz, die prosperieren, also die sehr viel ansagen, von Wirtschaftskraft, aber auch von Einwohnern. Und damit auch bei der Umverteilung jetzt der Ertragsanteile hier eine Rolle spielen. Und da sage ich natürlich, alle Regionen, die strukturell stagnieren, haben natürlich dann einmal als Konsequenz schon eine schlechtere Einnahmenentwicklung, weil die Einwohnerzahl, ich sage im Verhältnis zu den anderen, weniger wird, ne? Und müssen die Infrastruktur weiterfinanzieren. Und das ist eine Herausforderung noch zusätzlich jetzt vor allem in Zeiten der Einnahmenschere, wo die jetzt 2025 die Ertragsanteile im Niveau 22 sind und die Ausgaben allerdings um 15-20% gestiegen sind.
Das Burgenland haben wir noch ausgelassen. Wie schaut es dort aus?
Ja, das Burgenland war oder ist ein Bundesland, das auf einem sehr hohen Niveau die letzten Jahre war, wo aber die Entwicklungen in den letzten Jahren Einnahmen-Ausgabenschere, die dann durch landesspezifische Schwerpunktsetzungen wie den Mindestlohn auch in den Gemeinden, aber auch den starken Anstieg der Krankenanstaltenumlage und Sozialhilfeumlage und auch des Rettungsbeitrags dazu geführt hat, dass die Burgenländer hier ab 23 begonnen haben, stark zurückzufallen. Und das wird sich 24 und 25 fortsetzen.
Also wir haben jetzt sehr schön gehört, dass die Rahmenbedingungen, die die Bundesländer vorgeben, natürlich einen wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinden haben. Es gibt aber natürlich auch Faktoren, die die Gemeinden selbst in der Hand haben. Was machen denn jetzt finanzielle Spitzenreiter, also die Top 250 Gemeinden, anders als diejenigen Gemeinden, die, ich sage mal, ein bisschen weiter hinten platziert sind?
Also sie nutzen einmal die regionalen Rahmenbedingungen aus. Nutzen, das heißt, sie nutzen die Chance. Und das hat natürlich nicht jede Gemeinde. Also wenn ich im peripheren Bereich im nördlichen Waldviertel bin oder wenn ich in der inneren Steiermark bin, so um Eisenerz herum, habe ich natürlich andere Rahmenbedingungen als andere Gemeinden. Und sie nutzen das aus, die Rahmenbedingungen und auch die Lage, investieren, und zwar in dem Ausmaß, was sie auch finanzieren können, also schauen, dass sie bei einer überschaubaren geringen Verschuldung bleiben. Ja, und auch das Gemeindemanagement schaut einmal auf geringere Ausgaben. Vielleicht denken sie auch verstärkt in Regionen. Da haben wir derzeit noch keine empirischen Befunde, aber das, glaube ich, ist für die Zukunft ein wichtiger Punkt, dass man auch hier stärker auch regional denkt und schaut, wie man sich regional weiterentwickeln kann in der Infrastruktur, in der gemeinsamen Entwicklung, auch im gemeinsamen Betrieb.
Was würde das konkret heißen, regional weiterentwickeln?
Die einfachste Form ist, verstärkt zu kooperieren. Fünf Gemeinden, eine Verwaltung. Der nächste Schritt könnte sein, generell darüber nachzudenken, ob wir nicht ein anderes Gemeindemodell auch brauchen nach vielen Jahrzehnten des Erfolgs. Und da könnte die Regionsgemeinde, fünf Gemeinden bilden eine Regionsgemeinde, machen gemeinsam in der Region die regionalen Aufgaben, die Ortsgemeinden bleiben bestehen. Es gibt ein demokratisch gewähltes Regionsgemeinderat und es gibt auch Ortsgemeinderäte, die, ich sage auch personell, teilweise so verknüpft sind.
Also auf der lokalen Ebene kann man natürlich ansetzen. Die finanzielle Situation der Gemeinden ist, du hast das angesprochen, in den letzten Jahren ja durchaus angespannt geworden. Die Gemeindefinanzprognose, die kürzlich erstellt und präsentiert wurde, wurde auch schon angesprochen. Also bis zu 50% Abgangsgemeinden sind für 2025 zu erwarten. Was kann jetzt eine Gemeinde tun, um gegen diesen Trend zu arbeiten und natürlich auch im Hinblick auf das Bonitätsranking vielleicht wieder oder einmal in die Top 250 vorzustoßen?
Ja, also aus unserer Sicht braucht es einen doppelten Lösungsansatz. Also einerseits müssen die Gemeinden konsolidieren, das ist unbestritten, aber es bedarf auch geänderter gesamtstaatlicher Rahmenbedingungen. Ich fange einmal mit dem Konsolidieren an. Da geht es einmal darum, auf beide Seiten zu schauen, auf die Einnahmenseite und auf die Ausgabenseite. Auf der Einnahmenseite ist die Frage, haben wir noch Potenziale bei den Gebühren, bei den Leistungserlösen, bei den Mieterlösen, also haben wir da Möglichkeiten noch, zu zusätzlichen Einnahmen zu kommen. Dann müssen wir auf die Ausgabenseite schauen, gibt es hier Möglichkeiten, hier die Ausgabendynamik hier einmal einzubremsen, abzuschwächen, teilweise auch umzukehren. Da schauen wir uns an, ich sage, den Leistungskatalog, müssen alle Leistungen in der bisherigen Form, in dem Umfang erbracht werden. Müssen sie selbst erbracht werden, können sie in Kooperation erbracht werden. Können wir die Standards anpassen? Das heißt, wir müssen Prioritäten setzen. Auch die Frage, was machen wir mit den Pensionierungen? Können wir das auch als Chance nutzen, die eine oder andere nicht nachzubesetzen? Was voraussetzt, einmal hier einmal auch Standards anzupassen? Dann müssen wir die Investitionen priorisieren. Wobei es schon wichtig ist, die erforderlichen, jedenfalls erforderlichen Investitionen, und zwar erforderlich zur Erhaltung der Infrastruktur, zur Weiterentwicklung der Gemeinde, diese auch zu sichern. Und wir müssen als Gemeinde selbst auch denken in größeren Einheiten. Das heißt, in Regionen mit den anderen Gemeinden gemeinsam. Sei es jetzt in Form von Kooperationen, sei es jetzt auch in Form von größeren Lösungen. Wobei bei den größeren Lösungen brauche ich ja gesamtstaatliche Rahmenbedingungen. Und ich fange allerdings bei den dringenden Problemen an. Eine Rahmenbedingung ist die Umlagendynamik, und zwar die Mitfinanzierung von Landesaufgaben in dem bisherigen Ausmaß, ist bei der Einnahmendynamik nicht finanzierbar. Das heißt, wir brauchen hier Lösungen. Das setzt voraus Reformen im Gesundheits-, im Pflegebereich, Sozialhilfebereich, und zwar inhaltlicher Art, aber auch von der Finanzierungsverteilung her. Das heißt, die Umlagen müssen perspektivisch aus Gemeindesicht reduziert werden, um für ihre Kernaufgaben Platz zu haben. Der Finanzausgleich ist ja derzeit falsch aufgestellt. Sie haben von den Gemeindeertragsanteilen vorweg für die Landesaufgaben abgezogen und der Rest, der überbleibt zwischen einem Viertel und 50%. Mehr ist es nicht. Im Schnitt sind es 41% aktuell. Die überbleiben im Österreich-Schnitt, das sind die kommunale Daseinsvorsorge. Das muss umgekehrt gedacht werden. Wir brauchen eine Stärkung der Abgabenautonomie. Das heißt Grundsteuerreform, aber auch die Möglichkeit der Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe, um auch, ich sage mal, die geringe Dynamik oder die Stagnation bei den Ertragsanteilen auch auszugleichen. Und wir brauchen Reformen, die so in Richtung größere, gestärkte Einheiten geht. Da spreche ich jetzt nicht von Fusionen, das ist eine Option, aber ich denke, flächendeckende Kooperationen bis zur Regionsgemeinde, als neues Modell der Gemeinde der Zukunft. Und wir brauchen auch ein geändertes Verständnis der Länder, das sind Serviceeinheiten mit ihren Gemeindeaufsichten, ne? Die Länder dienen den Gemeinden und nicht umgekehrt, die Gemeinden dienen den Ländern. Ja, und im Blick auf 2028, da steht einiges beim Finanzausgleich bevor. Das, was beim letzten Finanzausgleich nicht gelöst wurde und was versucht wurde, mit dem Zukunftsfonds ein bisschen zu lösen. Aber da fehlt noch ein Teil der Lösung.
Also eine lange Liste, wo man ansetzen kann. Die Gemeinden haben selbst einiges an Potenzial, aber das ist natürlich beschränkt, weil sie ganz stark von den Rahmenbedingungen abhängig sind. Das Top 250 Bonitätsranking, und das ist jetzt schon meine Abschlussfrage, erscheint heuer zum 14. Mal. Gibt es Ideen, das Ranking noch weiterzuentwickeln? Was wird die Zukunft bringen, vor allem unter diesen Herausforderungen?
Naja, die nahe Zukunft des Bonitätsranking wird bringen, dass wir in den nächsten 2 Jahren dann die Jahre 24 und 25 drinnen haben. Und dann wird es auch Top 250 geben, allerdings bei einer geringeren Eintrittsschwelle. Ja. Weil, ich sage mal, die Konsolidierung wird 25 teilweise schon greifen, aber die geänderten Rahmenbedingungen bestenfalls bis Ende 25 punktuell, aber sie müssen dann 26, 27 greifen. Das einmal zum aktuellen Ranking. Das andere ist, wir haben ja jetzt heuer auch den KDZ-Quicktest neu. Erstmals nach 5 Jahren Echtzahlen, also im Gemeindehaushalt, nach der Reform, nach der Haushaltsreform mit dem 3-Komponenten-Haushalt, wo man diesen KDZ-Quicktest neu mit Referenzwerten hinterlegt. Das findet sich ja auf unserem Praxisplaner.at im neuen KDZ-Quicktest, wo man ja die finanzwirtschaftlichen Zahlen des bestehenden Quicktests, wie es im Bonitätsranking ist, und den Quicktest neu berechnen kann. Und da haben wir erweitert natürlich um die Vermögens- und die Ergebnisrechnung. Da haben wir jetzt neue Kennzahlen, insgesamt 7. Und da werden wir jetzt überlegen, wie wir die mittelfristig in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch diese erweiterte Sicht auch im Bonitätsranking fahren kann. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber das ist eine Option, über die wir intern nachdenken. Und vielleicht die nächsten Jahre einmal neben dem bewährten, bestehenden Bonitätsranking einmal einen Blick reinmachen, wie das mit dem Quicktest neu ausschaut.
Die Informationen stellen wir natürlich in den Shownotes zur Verfügung mit den direkten Links. Lieber Peter, ich sage danke für die interessanten Einblicke, vor allem für deine Ideen, für deine zukunftsweisenden Ideen. Ich denke, da ist einiges dabei, wo man ansetzen kann. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch.
Wenn Ihnen diese Folge von KDZ im Dialog gefallen hat, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und Ihr Abonnement. Weitere Informationen über unsere Podcasts und unsere Arbeit für die öffentliche Verwaltung finden Sie auf unserer Website www.kdz.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.